herzlich willkommen zu Ask Ingolf, der Saatkorn-Podcast-Serie zum Thema künstliche Intelligenz mit Ingolf Tietz und Gero Hesse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Ask Ingolf. Heute wollen wir uns beschäftigen mit der Frage, wie eigentlich diese ganze KI-Revolution den Arbeitsmarkt beeinflusst. Ist ja wahrscheinlich eine der absolut grundlegendsten Fragen, die in der PersonalerInnen-Szene diskutiert wird. Und Ingolf, herzlich willkommen erstmal. Du hast dir ein paar Gedanken dazu gemacht mit dem Kollegen oder der Kollegin ChatGPT.
Ja, genau. Ich habe mal sozusagen verschiedene Sachen zusammengestellt, wie sich Szenarien entwickeln können zum Thema Arbeitsmarkt, Demografie sowieso, aber auch, wie sich KI darauf auswirkt. Und ich finde, noch viel spannender fast im Moment ist, was da so beim Thema Robotik auch noch passieren wird, weil das wird wahrscheinlich noch mal viel tiefgreifendere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Das, aber ist auch noch ein bisschen weiter entfernt.
Das hört sich nach einer richtig spannenden Folge an. Vorab erstmal, wir haben ja vor ein paar Wochen über DeepSeek gesprochen, ne? Und da hattest du ja in der Folge auch gesagt, ja, die ganz große Revolution ist ja eigentlich, dass das jetzt Open Source ist und dass man sich eigentlich, wenn man sich eine große Maschine in den Keller stellt, jetzt selber Dinge entwickeln kann, ne? Und du hast es gemacht, ne?
Ja, ich habe es gemacht, genau. Ich habe mir gebrauchten Rechner mit 1 Terabyte Hauptspeicher besorgt und damit kann man dann tatsächlich dieses große Modell, also das wirklich große Modell, was auch konkurrenzfähig ist zum ChatGPT 4o, dann wirklich lokal laufen lassen. Das ist sehr, sehr langsam, muss man dazu sagen. Also da kriegt man so im Sekundentakt so 2, 3, 4 Wörter raus. Da kann man quasi mitlesen und man könnte auch noch ein bisschen schneller mitlesen, aber man hat sozusagen lokal ohne Verbindung nach außen dann die Möglichkeit, wirklich alle möglichen Aufgaben sich lösen zu lassen, Programme schreiben zu lassen oder was auch immer man gerade da gerne mitmachen möchte. Es ist hochgradig spannend und man braucht eigentlich nur einen Tag, um das Ganze ans Laufen zu kriegen.
Ich habe das jetzt deshalb so anmoderiert, weil du mich ja immer wieder beglückst, und das meine ich wirklich so, wie ich sage, mit ich konnte heute Nacht nicht schlafen und dann habe ich in 2 Stunden mal folgenden Prompt geschrieben und folgende Anwendung kreiert. Und da kommen dann Dinge dabei raus, die so ein technischer Laie wie ich, also wo ich da immer nur achselzuckend daneben stehe und denke, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Also wirklich faszinierend. Irgendwann, wenn du da mal ein bisschen weiter bist mit deinen Experimenten, müssen wir auch mal eine Folge dazu machen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt heute erstmal der Arbeitsmarkt und mal ganz vorweg, die große Frage, die sich ja alle immer so stellen, ist, entstehen eigentlich mehr Jobs oder verschwinden eigentlich mehr Jobs? Wie ist der Saldo? Sollen wir die Spannung aufrechterhalten und die Frage zum Schluss?
Nee, können wir das ja insgesamt auflösen. Also es gibt tatsächlich 2 Endszenarien. Einmal, dass der Saldo in Anführungsstrichen so gerade auskommt, also dass wir mittels KI und Robotik Teile der Arbeitskraft und der Produktivität, die wir durch Demografie verlieren, tatsächlich ausgleichen können. Aber es kann auch sein, dass es zu einem ziemlichen Mismatch kommt, also von zumindest zeitlich zu Verschiebungen, mit denen wir noch nicht so ganz, also wo man sehen muss, wie man damit umgeht, weil einfach in bestimmten Bereichen viele Jobs wegfallen und in anderen Bereichen gar nicht oder die nicht dann mit Menschen besetzt werden können. Das wird sehr viel Flexibilität erfordern. Aber also es gibt durchaus Szenarien, wo man sagt, dass man eigentlich in einer Vollbeschäftigung bleiben kann, trotzdem noch die Produktivität steigern kann und den Wohlstand mehren kann. Das ist sozusagen die positivste Variante. Ein bisschen negativer wird es dann tatsächlich, wenn man da asynchrone Effekte hat, weil einfach manche Jobs wegfallen und manche sehr, sehr produktiv werden dadurch, dass sie halt KI und Robotik einsetzen und andere halt nicht nachbesetzt werden können.
Na, dann lass uns doch mal der Reihe nach vorgehen. Ich glaube, man muss ja erstmal so ein bisschen Basis schaffen, Stichwort demografische Entwicklung. Das müsste eigentlich jeder Mensch, der hier zuhört, kennen. Aber vielleicht mal so aus deiner Perspektive, was ist so die Essenz in einer Nutshell? Du hast ja einiges zu rausgefunden nochmal. Vielleicht gab es irgendwas, was dich überrascht hat.
Also was mich überrascht hat, weil ich hatte immer so ein bisschen gedacht, ja, wenn man den Austritt aus dem Erwerbsleben nach hinten verschiebt, also bis 67 arbeitet, weil das ist im Moment tatsächlich großes Problem, dass viele Leute viel zu früh aus dem Erwerbsleben austreten. Lassen wir mal diese ganzen Geschichten mit Dachdecker bis 67 und sowas zur Seite. Das sind halt, es gibt, glaube ich, genügend Berufe, wo das prinzipiell eigentlich gehen würde. Das ist ein riesiges Reservoir. Genauso wie Frauen, die wir stärker ins Berufsleben noch einbringen müssen, auch im späteren Bereich, also auch im höheren Alter, dann kann man damit schon mal eine ganze Menge ausgleichen. Aber wenn man das Ganze bis 2035 betrachtet und ohne Migration nimmt, dann haben wir 9 Millionen weniger Erwerbstätige zur Verfügung. Weil ab 2035 sind dann auch die Boomer-Generation, die dann zwar länger gearbeitet hat, aber dann die 67 und Co. überschreitet, die sind dann auch weg. Und dann wird's echt böse. Und das lässt sich tatsächlich, wenn wir jetzt da mal jetzt die anderen Aspekte erstmal beiseite lassen, tatsächlich nur durch einen sehr hohen Migrationsanteil ausgleichen. Wenn man dann sieht, wie viele Leute eventuell das Land auch verlassen, ich glaube, dann ist man irgendwo bei Szenarien, dass bis zu 1,6 Millionen jährlich kommen müssen, damit wir das überhaupt hinkriegen. Und das ist ein echter War of Talents weltweit dann. Weil es geht ja nicht um Migration im Allgemeinen, sondern es geht um Migration von Arbeitskräften, die qualifiziert sind.
Wahnsinn. Also wir beide können uns wohl darauf einstellen, wir sind ja ungefähr gleich alt, dass 67 wahrscheinlich, wenn wir gesund bleiben, der Start in die Zweit- oder Drittkarriere ist.
Ja. Schauen wir mal, wie es wird.
Okay.
Wie schnell sich alles entwickelt. Aber wie gesagt, es gibt auch ein paar Gegentendenzen wird es einfach geben, mit denen man das vielleicht ausgleichen kann.
Jetzt mal ganz ehrlich, wir befinden uns im Moment ja eigentlich in so einer Mini-Gegentendenz, ne? Also ja. Der Tipping Point, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei der Demografiegeschichte, der war eigentlich 2019, so waren, glaube ich, die Zahlen. Ab da fing die Zahl der Erwerbstätigen, die irgendwie noch zur Verfügung stehen, an langsam zu sinken. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Quatsch. Nur man merkt es gerade nicht, weil natürlich die Wirtschaftslage die ist, die sie ist. Dass die demografische Entwicklung im Hintergrund weiterläuft, ist ja klar.
Und wir haben einen relativ hohen Ausgleich tatsächlich durch Migration in den ersten Jahren
durch die
Ukraine gehabt,
glaube ich. Genau.
Also das hat sich so ein bisschen, sage ich mal, alles nivelliert. Bei diesen ganzen Betrachtungen übrigens muss man natürlich eins dazu sagen, das ist alles ein Spiel mit sehr vielen Variablen. Und wenn man natürlich irgendwie jetzt seit letzten Mittwoch davon ausgeht, dass die Weltwirtschaft in eine globale Rezession fällt, das ist hier jetzt noch nicht eingepreist. Also das muss man ganz klar sagen, das wäre natürlich auch ein Effekt, den man sich ansehen muss und sollte dann. Ich hoffe, das machen dann schlauere Menschen noch als ich.
Ich hoffe einfach, dass das gar nicht passiert. Ich bin ja
erstmal Optimist. Dass das passiert, genau, im Extremfall. Genau.
Vielleicht wird der Verrückte ja doch nochmal irgendwie ein bisschen klarer. Aber das nur am Rande. Ja, jetzt KI, ne, in dem Kontext. Das ganze Thema Produktivität, das ist doch eigentlich das alles Entscheidende. Also man könnte ja auch sagen, ist doch gar nicht schlimm, wenn weniger Menschen da sind, wenn wir viel produktiver werden, vielleicht auch mit Technologie. Dann kann das Leben ja trotzdem sehr angenehm sein. Ja. Also das ist ja vielleicht so der Blick darauf. Also wie erhalten wir unseren Wohlstand? Das ist ja eigentlich die Frage. Nicht, haben wir alle noch Arbeit? Das ist schön, wenn es so wäre. Aber ich sag mal, wenn Wohlstandserhalt auch ohne Arbeit geht, dann sind die Menschen vielleicht halt kreativer oder fauler oder was auch immer. Da ist jetzt ja so ein bisschen die Frage, was löst KI da aus? Was passiert da eigentlich? Wir haben Themen wie Generative AI, wir haben Deep Learning, wir haben neue Berufsbilder, die dazukommen. Die Entwicklung von Sprachmodellen ist total rasant. Wie schaust du da drauf, beziehungsweise was sind da deine Analyseergebnisse?
Wenn man das mal also ich so glaube, das ist oder wird unterschiedlich sein, Entschuldigung, von Tätigkeit zu Tätigkeit. Es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel das reine Coding in der Softwareentwicklung, das kann sich zwischen 20% und 50% beschleunigen. Und das bedeutet natürlich auch einen höheren Output an der Stelle. Ganz besonders, wenn man mit nicht so erfahrenen Entwicklern dann arbeitet. Also da je weniger Erfahrung ich in einem Bereich habe, desto schneller kann ich werden. Also oder desto stärker kann mir KI da unter die Arme greifen. Also der Junior-Entwickler, der profitiert viel, viel stärker von diesen KI-Tools als vielleicht der erfahrene Senior-Entwickler, der insgesamt generell da schneller ist. Aber da kann ich enorme Produktivitätszugewinne haben. Und es gibt halt, wird halt Bereiche geben in der Verwaltung, in der Buchhaltung, die wirklich fast komplett ersetzt werden können irgendwann durch KI und Agenten. Also da wird sich in den nächsten 10 Jahren, Entschuldigung, noch eine ganze Menge halt tun. Da werden wir Callcenter, Coding, in der Fertigung wird man eine Menge sehen, im Dienstleistungssektor wird man eine Menge sehen. Also wenn wir uns ansehen, wie jetzt schon Fintech-Firmen arbeiten, die Online-Banken, die im Prinzip so aufgebaut sind, dass die sehr, sehr, sehr viel automatisiert haben, auch mit KI und im Prinzip dasselbe leisten wie eine große Bank mit Zehntausenden von Mitarbeitern, da sieht man, wo da halt die Reise hingehen kann. Ja. Also da wird sehr, sehr, sehr viel an Produktivitätsgewinn da sein. In den ersten Jahren sicherlich immer unterstützend, also wie eine Assistenz, ne, dass ich selber mehr schaffe. Aber wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass im Laufe dieser 10 Jahre, wenn wir jetzt mal Zeitraum bis 2035 betrachten, auch immer mehr Jobs halt ersetzt werden.
Und das betrifft unsere Zunft, also jetzt, die hier zuhört, die PersonalerInnen ja auch ganz besonders. Ne? Also überall da, wo es administrativ ist, müsste man eigentlich erwarten, dass das in 10 Jahren Tools, Maschinen, Agenten machen. Ne? Vielleicht ist ein Human in the Loop an der einen oder anderen Stelle. Aber die Rolle, denke ich, muss sich mehr über Strategie, Empathie definieren, als über ich mache eine gute Gehaltsabrechnung, um das jetzt mal sehr verkürzt auf den Punkt zu bringen.
Ja, aber das wird es genau sein. Und da wird es natürlich auch spannend, was macht man da mit den, sage ich mal, frei werdenden Potenzialen? Wo entwickelt man die hin? Die Menschen, die da vielleicht dann sich umorientieren, müssen halt sehr, sehr willig sein zu lernen. Dieses ganze lebenslange Lernen kriegt nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung, weil die sich Dinge einfach beschleunigen, dass Berufe, die halt vor 10 Jahren noch da waren, nicht mehr da sind. Dafür sind andere neu da. Also da wird sich eine ganze Menge tun an der Stelle. Also wir haben sowas wie Berufskraftfahrer zum Beispiel. Sind wir sicher, dass es die in 10 Jahren noch gibt? Oder sind wir dann tatsächlich mit dem autonomen Fahren so weit, dass es dafür eigentlich keinen Bedarf mehr gibt? Und das sind natürlich große Mengen und Potenziale, die man dann umschulen muss und anders einsetzen muss.
Ja, die große Frage, die ich mir mal stelle, ist, also die Jobs, wo heute aus guten Gründen viele Menschen nicht so Lust drauf haben, weil schlechte Arbeitszeiten oder schlechte Bezahlung oder halt besonders anstrengend. Da gibt es eine ganze Reihe von Jobs, die wahrscheinlich, so vermute ich, nicht so schnell durch KI überflüssig werden. Aber du machst halt auch nicht aus jeder Fachkraft, die irgendwie Personaladministration macht, einen Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin, einfach mal eben so. Ne? Also das ist ja ein riesen Umverteilungsthema, was uns da eigentlich bevorsteht. So vermute ich das. Und auch wenn wir ans Handwerk denken, da wird ja viel immer auch noch durch Menschen gemacht werden, auch in Zukunft, vermute ich zumindest.
Aber da kommen wir dann im Prinzip zu dem dritten Punkt.
Jetzt kommt das Robotik-Thema, ne?
Zu der Robotik, genau. Also da gab es eigentlich jahrelang dieses berühmte Moravec'sche Paradox, das hatte zusammen mit dem Marvin Minsky ist das unter anderem postuliert worden. Und da geht es darum, dass man zwar ziemlich schnell einem Computer beibringen kann, auf allerhöchstem Niveau Dame oder Schach zu spielen und da viel schneller und besser ist als jeder Mensch. Aber wenn man die Motorik eines Einjährigen wirklich nachempfinden wollte, mit der Möglichkeit, Dinge zu greifen, seine Umgebung wahrzunehmen, dann kriegt man das nicht so leicht hin mit einer Maschine. Und das hat sich tatsächlich, oder hat man so ein bisschen das Gefühl, das löst sich gerade auf. eben genau in Kombination von dem, was in der Robotik passiert ist, also was in der Elektronik und der Mechanik da passiert ist, aber eben halt auch mit den Large Language Models und der Intelligenz, die man diesen Maschinen halt inzwischen geben kann. Und da werden wir, glaube ich, schon sehen, dass viele Tätigkeiten, zumindest die eines Hilfsarbeiters, in Zukunft durch Roboter ersetzt werden können. Das heißt, ich habe dann halt denjenigen, der mir das Werkzeug anreicht oder auf der Baustelle derjenige, der das Gerüst aufbaut oder ähnliches, das könnten in Zukunft auch Roboter sein. Und das, oder humanoide Roboter vor allen Dingen. Und das ist schon, sage ich mal, eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und das eröffnet halt nochmal ganz andere, sage ich mal, Aspekte im Arbeitsmarkt, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Das kann aber natürlich auch Nachwuchsprobleme in bestimmten Bereichen lösen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man das in der Breite so sich anschaut, also wir haben die Robotik bei allen Berufen, die vielleicht eher heben, tragen etc. Betreffen, also viel im Handwerk, viel vielleicht auch ja heutzutage schon ja auch nicht mehr in der Logistik, ist ja auch schon unglaublich viel automatisiert. Ne? Aber dann das Fahrradthema, was du eben angesprochen hast, bis hin zu den ganzen Verwaltungsjobs. Also da frage ich mich ja fast, was bleibt denn eigentlich an Berufsbildern übrig von den Berufsbildern, die wir heute kennen, die nicht davon berührt werden? Gibt es das überhaupt?
Ich glaube, Erzieher in Kindergarten, Lehrer in Schulen, also überall, wo ich wirklich eine Mensch-zu-Mensch-Interaktion als besser empfinde. Und es gibt, glaube ich, auch Bereiche, wo man einfach aus kulturellen Gründen vielleicht da auch Unterschiede macht. Also im Gastrobereich zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Ist auch die Frage, ob man das so akzeptiert. Also wenn man schön essen geht, dass man da dann von einem Roboter bedient wird. Ob man das beim, sag ich mal, Mc's oder Burger King oder KFC, um ein paar zu nennen, an der Kasse, ob ich da erwarte, dass da unbedingt ein Mensch steht? Ich glaube nicht. Aber wenn ich einen Abend an der Bar verbringe, weiß ich nicht, ob ich einen Roboter-Barmixer haben möchte unbedingt. Vielleicht kriegen so eine Berufe dann auch eine ganz andere Aufwertung.
Ja.
Also der fällt mir von so an allen an Podcasts so ein bisschen der Film Passenger ein, wo der Dings, wenn er da aufwacht, sich die Zeit da mit dem Roboter-Barkeeper die ganze Zeit verbringt irgendwie und weiß nicht, ob das, also es wäre zumindest nicht mein bevorzugtes Gesprächspartner dann unbedingt, aber da wird es wohl noch dauern. Auch so in dem Pflegebereich könnte ich mir vorstellen, dass viele körperlich anstrengende Tätigkeiten wie Umbetten, Betten machen und solche Sachen, wie im Moment Pflegekräfte machen oder Hilfskräfte machen, dass die tatsächlich wegfallen und dann vielleicht das verbleibende Personal sich wirklich stärker um die Menschen kümmern kann, weil halt so viel Routineaufgaben wegfallen.
Da sind wir dann ganz stark an der Analogie zur HR-Arbeit. Das macht ja auch irgendwie erstmal Sinn, so wie wir das gerade diskutieren, aber ein, zwei Gedanken, die kommen mir jetzt. Also das eine ist, du sagst, ich habe keine Lust eigentlich mit einem Barkeeper-Roboter ein Gespräch zu führen. Ja, würde ich sagen, ich auch nicht. Aber was ist, wenn du es gar nicht mehr merkst? Humanoide Roboter, also wenn wir das jetzt weiterspinnen, wir landen ja bei Blade Runner zwangsläufig, wenn du es gar nicht mehr merkst. Und wenn du dann auf einmal einen Roboter oder eine Roboterdame hast, die komplett interessant sich mit dir unterhalten kann, da würde ich mal ein fettes Fragezeichen dahinter machen, weil dann eigentlich Illusion und Realität ja wirklich verschwimmen. Also du kannst nicht mehr auseinanderhalten.
Ich glaube aber, dass wir da eine Kennzeichnung haben werden und dann einfach das vom Kopf her. Also
das kann sein.
Dieses Blade Runner-Modell, dass man nicht weiß, ist es ein Roboter oder nicht. Also da würde ich sagen, fände ich es gut, wenn wir da eine Regulatorik hätten, ja, dass man das erkennt.
Da stimme ich dir zu. Aber auch du hast vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, gerade jetzt mit den neuen Sprach-KI-Modellen. Die sind ja so frappierend echt teilweise, dass man wirklich vergessen kann, dass man gerade mit einer Maschine eigentlich spricht. Ne? Also das ist der eine Gedanke, den ich habe. Der andere Gedanke ist eigentlich ein ganz anderer. Der ist, wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem. So, und all das, was frei wird, was uns eigentlich den Weg zu mehr Qualität, Zeit, Lebensqualität, mehr Menschlichkeit eigentlich den Weg öffnet, das wird unser System ja wahrscheinlich auffressen, weil es ja darum geht, schneller zu sein, produktiver zu sein. Das heißt, du sagst ja als Firma nicht, ich leiste mir, wenn ich vorher 10 Leute in der Personalabteilung habe, in 5 Jahren auch noch 10 Leute. Du wirst ja sagen, nee, das geht auch mit 5. Nur haben die 5 dann wirklich die Zeit, sich um die wirklich menschlichen Themen zu kümmern oder sind die mehr noch im Stress als zuvor? Also das ist eine Frage, die ich mal stellen wollen würde.
Ja, ich glaube schon, dass ich es werden ganz neue Tätigkeiten entstehen. Also von Robotertrainern in Anführungsstrichen, die den Umgang mit Menschen trainieren und beibringen, bis weiß der Geier, was wissen wir noch gar nicht, was da alles entsteht. Das heißt, Menschen, deren Arbeitsplätze vielleicht in Anführungsstrichen durch Automatisierung, Robotik, KI ersetzt werden, die werden sich weiterentwickeln müssen. Und da muss die Gesellschaft sich drum kümmern, dass die sich weiterentwickeln in andere Berufszweige. Das ist der eine Teil. Und der andere ist natürlich, da muss ich dir recht geben, wenn man sowas nimmt wie eine Putzkolonne. Also ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass man ziemlich schnell so einen Roboter auch hat und schickt die hier durchs Gebäude zum Staubsaugen, zum Toilettenputzen und weiß der Geier was. Die kann ich natürlich dann irgendwann so 24/7 als Unternehmer in Anführungsstrichen als Kolonne durch die Gegend schicken. Da brauche ich dann gar keinen Menschen mehr für. Oder vielleicht nur noch einen für ein bisschen Planung. Wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich das nicht mal. Da fängt es natürlich an, was passiert mit unserem Wirtschaftsmodell, wenn man jetzt ganz weit in die Zukunft denkt. Ne?
Also aber darauf will ich hinaus. Und ist das wirklich so ganz weit in der Zukunft? Weil die Putzkolonne mit den Putzrobotern, die würde ich jetzt nicht so Science-Fiction-mäßig ansehen, als dass es die in 10 Jahren nicht geben könnte. Ne? Wahrscheinlich deutlich eher.
Ja, ich glaube, wir haben schon noch, also das ist zwar alles sehr beeindruckend da in der Robotik, aber wir haben da schon, glaube ich, noch so ein paar Aufgaben zu lösen. Aber ja, also da wird ein Markt, wird da gesehen, ich glaube, von mehreren Milliarden bis zu, ich glaube, mehreren Billionen, was humanoide Roboter angeht. Also es gibt sehr unterschiedliche Schätzungen. Und das hat natürlich... Das hat enormste Auswirkungen dann. Und ich glaube, da muss man sich als Gesellschaft irgendwann auch rechtzeitig auf den Weg machen, sich Gedanken darüber zu machen, wie da Steuermodelle funktionieren und so weiter und so fort, dass nicht irgendwie das wirklich so eine 1% Gesellschaft wird.
Ja, auch so, genau, wie wir das als Gesellschaft eigentlich wollen, liegt ja auch wieder eine Chance drin, das vielleicht europaweit zu denken, zu definieren, zu erarbeiten, damit man gewissen ethischen Maßstäben, die für unsere Region halt eine große Rolle spielen, auch gerecht wird. Riesengroßes Thema, aber diese Zeit ist derart dynamisch, was diese technologische Entwicklung angeht, nicht nur die, ne, auch sonst, was um uns herum gerade passiert, dass das, finde ich, ganz schwierig ist, dem Stand zu halten. Diese Szenarien, die wir gerade besprechen, wer sich dafür interessiert hat, der konnte das ja auch schon vor 10 Jahren natürlich lesen irgendwo. Was der große Unterschied ist, wir erleben das jetzt gerade, ne, dass an vielen Stellen das eben Einzug hält. Und genau dein Beispiel mit dem, was du da so rumexperimentierst und was du mit Prompts in 2 Stunden schaffst, wo man vorher ein ganzes Team hätte dran setzen müssen für wahrscheinlich ein paar Wochen, das ist schon frappierend, ne?
Ja, und das wird halt in manchen Bereichen tatsächlich hat es jetzt schon eigentlich, wirft Fragen auf. Also wenn ich eigentlich mit einer KI einen Junior-Entwickler schon fast ersetzen kann, woher kriege ich dann die Senior-Entwickler irgendwann mal?
Genau. Ja,
also und wir begeben uns natürlich da auch in eine enorme Abhängigkeit. Also wenn der Nachwuchs das Softwareentwickeln nur noch so lernt und wir dann mal dastehen, dass uns irgendjemand da an der Stelle den Saft abdreht, ne, also wir erleben ja gerade, was es bedeutet, dass plötzlich gelerntes, globalisiertes Verhalten vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie man das gerade sich mal vorgestellt hat. Und du bist da 4-5 Jahre weiter in einer Abhängigkeit von Modellen, die eben halt nicht in Europa funktionieren oder hier in Deutschland funktionieren, sondern man darauf angewiesen ist, dass die in USA oder in China laufen, da kann man, da hat man ein gewisses Erpressungspotenzial.
Da sagt der Sauerländer, ja, dann mal Prost Mahlzeit.
Ja. So. Also das sind gerade wirklich, wirklich spannende Zeiten, in denen wir da leben und wo wir, glaube ich, Weichenstellungen für die nicht mehr allzu ferne Zukunft hier selber stellen müssen, weil darauf verzichten kannst du eigentlich auch nicht, weil das teilweise solche Produktivitätsgewinne sind, dass du sonst global zurückfällst, weil du halt so viel langsamer bist.
Absolut.
Und wie gesagt, wir haben halt auch, ne, durch den demografischen Wandel müssen wir halt auch, so viele Leute können wir gar nicht von außen reinholen. Wir müssen Produktivitätsgewinne haben, um unseren Wohlstand zu wahren. Und das geht halt nur darüber.
Ich bin mega gespannt, wie du auch, wie wir alle, wie sich das entwickeln wird. Ich bin gespannt. Wir sprechen jetzt am 9. April, 18:02 Uhr. In 2 Stunden wissen wir, ob es ein Digitalministerium geben wird. Eigentlich weiß man es, glaube ich, schon. Mal gucken.
Soll ein Weltraumministerium geben.
Mal gucken, was die da auf die Wege bringen. Höchste Zeit, dass wir stärker an diesen Themen arbeiten, ne, in diesem Land, auch auf der politischen Ebene. Ich danke dir erstmal für diesen interessanten Talk. Lass uns aber nächstes Mal vielleicht echt nochmal Politik angehen, wenn wir etwas mehr sehen, was dann jetzt im digitalen Kontext eigentlich passieren wird. Das wäre vielleicht ein ganz cooles Thema für unsere nächste Folge. Ja,
sehr gerne.
Super, Ingolf, schönen Abend noch und danke dir. Ne?
Danke dir auch.
Hat viel Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Das war die erste Folge Ask Ingolf. Lasst uns doch wissen, wie ihr diese Folge fandet. Könnt ihr gerne bewerten, beispielsweise bei Spotify. Aber viel wichtiger noch, sagt mir doch einfach mal Bescheid, welche Themen wir als nächstes im Kontext AI hier besprechen sollen. Meldet mir dazu einfach an saatkorn@googlemail.com oder über LinkedIn einfach mein Profil, Gero Hesse. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. Ciao.